Einen schönen guten Morgen euch allen. Familiengottesdienst, darauf bin ich gar nicht eingestellt gewesen, aber trotzdem schön, dass die Kinder mit dabei sind, schön, dass wir in dieser Runde zusammen sind und wir werden sehen, was der Herr uns auszurichten hat. Ich muss schnell meine Papiere noch sortieren. 2, 3, 4, stimmt, so. Wir gehen zurück in die biblische Zeit, die Zeit der Apostel. In Jerusalem sind Leute zum Glauben an Jesus gekommen und es ist eine große, starke Gemeinde entstanden. Und immer wieder kommen Leute zum Glauben, eine Gemeinde auch mitten in der Öffentlichkeit drin, gar nicht so in Gemeindehäusern, sondern mitten im Volk drin. Und es kommt bald zur Verfolgung von den Christen. Die Christen kommen unter Druck. Ja, weil eine Öffentlichkeit sich das gar nicht so gefallen lässt, dass Gemeinde so stark wird, dass von Jesus gesprochen wird. Jesus, der lebt. Eigentlich hat man den doch vor ein paar Wochen gekreuzigt. Es kommt zur Verfolgung. Viele Christen gehen weg aus Jerusalem, die Apostel und vielleicht auch einige andere bleiben zurück. Viele fliehen in andere Gegenden von Judäa und auch ins Nachbarland nach Samaria. Also von Judäa aus ein Stück nordwärts über die Grenze nach Samaria. Und auch dort in Samaria, wo die Gläubigen eben hinkommen, dort reden sie von Jesus. Das Ergebnis, auch in Samaria gab es recht bald Gemeinde. Super, möchte man sagen, aber gar nicht ganz einfach für die Situation damals. Ja, es war nämlich so, die Juden und die Samariter, die sind nicht richtig gut miteinander klargekommen. Ja, die Samariter, ja, das waren so Halbjuden. Das war irgendwie eine gemischte Bevölkerung. Die haben so ähnlich geglaubt wie die Juden in Jerusalem, aber auch anders. Man mochte sich nicht. Merkt man auch bei manchen Geschichten, die Jesus erzählte. Und bei manchen Begegnungen, die Jesus hatte. Man mochte sich nicht. Ja, und dann hörte man in Jerusalem, die Botschaft von Jesus, die hat in Samaria Fuß gefasst. Gar nicht so einfach. Sind das dort richtige Christen? Ich lese ein paar Verse aus der Apostelgeschichte, Kapitel 8, ab Vers 14. Ja, in Jerusalem beschließt man, wir schicken jetzt mal den Petrus und den Johannes nach Samaria. Die gucken sich die Lage genauer an. Apostelgeschichte 8, ab Vers 14. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben. weil du gemeint hast, du kannst die Gabe Gottes durch Geld kaufen. Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob er dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben werde. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle und in Banden der Ungerechtigkeit bist. Simon aber antwortete und sprach, bittet ihr für mich den Herrn, damit nichts über mich komme von dem, was ihr gesagt habt. Also in Jerusalem hört man, in Samaria hat das Wort Gottes Fuß gefasst, Leute sind zum Glauben gekommen. Gemeinde hier in Jerusalem, Gemeinde dort in Samaria. Und wir wissen, Juden und Samariter haben sich nicht gut verstanden. Und jetzt, wir sind ja heute im Familiengottesdienst, vielleicht können wir auch mal ein bisschen mit einer Frage nachdenken. Ja? Darf ich mal die Frage stellen, stellt euch das mal vor, Gemeinde in Judäa, Gemeinde in Samaria, beide können sich eigentlich von alten Zeiten nicht gut leiden. Was bedeutet das jetzt für den Fortgang dieser beiden Gemeinden? Womit ist zu rechnen für das Verhältnis dieser beiden Gemeinden? Habt ihr eine Idee? Ne? Ich vermute auch. Die Vorstellung, Gemeinde gehört zusammen, jetzt aber Gemeinde in so unterschiedlichen Gegenden, die sich nicht leiden können. Da kann man sich gut vorstellen, da entwickelt sich Gemeinde zweimal. Einmal in Jerusalem und einmal in Samaria. Und die beiden, man kennt sich. Hat aber gar nicht so viel miteinander zu tun. Ja, Gemeindeleben findet immer mitten in dieser Welt statt. Auch diese Befindlichkeiten unserer Welt sind da eben mit drin. Ja, man muss einfach befürchten, jetzt entwickeln sich zwei Gemeinden. Und die wahrscheinlich unterschwellig auch manchmal so ein bisschen mit dem Finger auf den anderen zeigen. Und so hat Gott einige Sorgen und muss sich hier was einfallen lassen, damit die beiden zusammenfinden. Petrus und Johannes kommen nun nach Samaria, lernen die Gemeinde dort kennen und stellen fest, da gibt's was, das ist bei denen anders gelaufen als bei uns. Nämlich, die Leute glaubten an Jesus, super. Die Leute waren auf Jesus getauft, super. Aber sie hatten noch nicht den Heiligen Geist. Also ich frage mich, wie sieht das aus? Christsein ohne Heiligen Geist. Also ich weiß auch nicht, ob ich es gut verstehe, gut erklären kann. Geist, das meint ja Kraft. Geist meint immer auch eine Richtung. Geist schiebt in eine Richtung. Geist drängt in eine Richtung. Ja, man sagt, Geist drängt zur Tat. Böse Geister drängen zu bösen Taten, gute Geister zu guten Taten. Ja, das heißt also wahrscheinlich Christsein, da fehlt so ein bisschen das Drängen, das Schieben in eine bestimmte Richtung. Christsein ohne Heiligen Geist. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ja. Ein junger Mann geht aufs Gymnasium. 11., 12. Klasse so ungefähr. Eine Hürde auf dem Gymnasium, vor allen Dingen in den oberen Klassen, ist das Fach Mathematik. Habe ich da recht? Und dieser junge Mann, 11. Klasse, Differential und Integral und solche Sachen, der versteht, Mathe gehört zum Leben dazu, ist wichtig. Aber er tut sich einfach schwer damit. Ja, und er übt und lernt und ist ein fleißiger Schüler und irgendwie kriegt er es hin. Es ist eine 3 auf dem Zeugnis in Mathe geschafft, es geht und auch nicht ganz schlecht gewesen. Aber er kann es nicht ändern, sein Herz schlägt nun mal für Geschichte und Geografie und nicht gerade für Mathe. Also Christsein ohne Heiligen Geist, das ist wahrscheinlich wie Mathematik ohne Begeisterung. Es geht nun. Wir machen es so. Also die Apostel sehen, die Gläubigen hatten noch nicht den Heiligen Geist gekriegt. Da könnte man ja fragen, war der Glaube unecht? War die Taufe gar nicht richtig? Aber von all dem lesen wir hier nichts, dass irgendwas falsch gelaufen wäre. Sondern wir lesen, dass Petrus und Johannes für die Christen dort beten. Ja, und dann legen sie ihnen die Hände auf und auch die Gläubigen in Samaria bekommen den Heiligen Geist. Ja, und interessant, auch in unserem deutschen Wort Begeisterung steckt Geist drin. Also vielleicht ist der Gedanke gar nicht so schlecht. Heiliger Geist begeistert. Dass Christsein eben nicht, naja, so läuft, sondern dass es auch einen Schwung hat, einen Drive hat. Ja, sie beten für die Gläubigen, legen ihnen die Hände auf und sie bekommen den Heiligen Geist. Nun ist das hier eine alte Streitfrage. Ist das also so, der Gläubige bekehrt sich, wird getauft und dann muss jemand kommen, legt ihm die Hände auf und er kriegt den Heiligen Geist. Könnte man ja so ableiten, ja? Da haben wir irgendwo einen Bischof und da muss dann immer ranrücken, den Leuten die Hände auflegen, dass sie den Heiligen Geist kriegen. Wir denken mal ein bisschen über die Situation nach. Wir haben gesagt, Streit zwischen den Samaritern und den Juden, die mochten sich nicht. In beiden Gegenden entsteht Gemeinde. Es besteht die Gefahr, die Gemeinden entwickeln sich völlig auseinander. Im schlimmsten Fall, die zeigen mit dem Finger auseinander. So, jetzt stellen wir uns vor, und jetzt müssen wir wieder ein bisschen gemeinsam nachdenken. Wir stellen uns jetzt vor, ich bin Christ in Samaria. Eigentlich meckere ich über die in Jerusalem. Die in Jerusalem, die behandeln uns immer als Leute zweiter Klasse. Die gucken immer auf uns herab. So, jetzt sind aber die Apostel runtergekommen, haben uns die Hände aufgelegt und uns den Heiligen Geist gebracht. Jetzt wieder eine Denkaufgabe. Was bedeutet das für mich als Christ in Samaria? Ich muss zugeben, die in Jerusalem haben uns den Heiligen Geist gebracht. Was bedeutet das für mich jetzt? Hat jemand eine Idee? Ach, interessant. Ich kann mich nicht einfach über die Gläubigen in Jerusalem beschweren. Die waren da, die haben uns den Heiligen Geist gebracht. So, jetzt wechsle ich die Position. Jetzt bin ich in Jerusalem. Christ in Jerusalem. Eigentlich würde ich sagen, in Samaria, hau mir ab. Ja, die sind auch christlich. Die haben sich, also man sagt, die haben sich bekehrt. Jetzt habe ich aber die Situation, unsere Apostel sind in Samaria gewesen, haben die Situation angeguckt, haben denen die Hände aufgelegt und haben den Heiligen Geist gebracht. Was bedeutet das für mich als Christ in Jerusalem mit meinen ganz menschlichen alten Befindlichkeiten? Was bedeutet das für mein Denken über die Gläubigen in Samaria jetzt? Und warum? Die haben denselben Heiligen Geist, ja, und die haben den nicht von irgendwen, die haben die von unseren Leuten. Also, Gott hat einige Mühe hier, er lässt sich was einfallen, was wir auch gar nicht so ohne weiteres durchschauen, ja, wir merken gar nicht so ganz einfach sowas. Gott lässt sich was einfallen, um die Gläubigen in Samaria und die Gläubigen in Jerusalem miteinander zu verzahnen und deutlich zu machen, ihr gehört zusammen. Und keiner steht über dem anderen. Und wir sehen in dieser Geschichte, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, wenn ein Mensch anfängt, Christ zu sein, was gehört dazu? Ja, wir haben gesehen, der glaubt an Jesus. Wir haben gesehen, der lässt sich taufen. Und wir haben gesehen, der kriegt den Heiligen Geist. Und wenn wir ein Stück weiter lesen, werden wir auch noch sehen, und es gehört auch dazu, dass er Buße tut von seinen Sünden. Das sind vier Elemente, die wir hier in diesem Stück Text finden. Vier wichtige Elemente, die an den Startpunkt eines Christseins gehören. Also der Glaube, die Taufe, die Buße und auch den Heiligen Geist bekommen. Traditionell in unseren Gemeinden sagen wir, wenn ein Mensch sich bekehrt, kriegt er den Heiligen Geist. Und merken dann, die Geschichte hier ist ein bisschen anders gelaufen. Und wir haben sogar ein bisschen Mühe, uns vorzustellen, Christsein ohne Heiligen Geist. Ja, das heißt aber eben auch, wir haben manchmal so unsere Denkmuster, die auch irgendwo begründet sind, wo man aber dann auch manchmal merkt, die treffen aber eben auch nicht immer überall zu. Es läuft eben manchmal auch andersrum, gerade wenn es um den Geist Gottes geht. Ja, und in der Apostelgeschichte finden wir verschiedene Stellen. Einmal, da predigt Petrus und während der noch predigt, kommt der Heilige Geist auf die Gläubigen. Oder auf die, die wahrscheinlich sich gerade bekehrt hatten oder wahrscheinlich noch nicht mal bekehrt hatten. Wir haben auch die Situation, Leute lassen sich auf Jesus taufen und bekommen den Heiligen Geist. Und hier eine Situation sogar so, da müssen erst die Apostel kommen und legen ihnen die Hände auf und sie bekommen den Heiligen Geist. Ja, vielleicht müssen wir eher so sagen, wenn ein Mensch anfängt zu glauben und sich bekehrt und sich taufen lässt in diesem Zusammenhang, in diesem Bogen, den er da beschreitet, dort bekommt er auch den Heiligen Geist. Und wie Gott das im Leben eines Einzelnen macht, da ist wohl auch jede Geschichte unterschiedlich, so wie jede Bekehrungsgeschichte unterschiedlich ist. Wir würden manches gerne festlegen und müssen dann manchmal merken, bei Gott kann es auch mal ganz anders laufen. Nun ist der Heilige Geist da und jetzt merken wir in dieser Geschichte, da wird auch ganz schnell falsches Denken aufgedeckt. Hier taucht eine Person auf, Simon. Wird hier einfach genannt. Wer war dieser Simon? Wir müssten den Abschnitt vorher lesen. Der Simon war ein Zauberer. Vielleicht, wenn wir heute Zauberer hören, dann denken wir, der zaubert ein Kaninchen aus dem Ärmel oder sowas. Der hat irgendeinen Trick. Ja, aber hier ist vielmehr gemeint in Magier jemand, der mit der unsichtbaren Welt, mit der finsteren Welt in enger Verbindung steht, der dort viele Beziehungen hin hat. Ja, und wir lesen von diesem Simon im Abschnitt vorher, der hat gesehen, welche Wunder durch den Philippus passiert sind, der dorthin gekommen ist, war davon tief beeindruckt, der fängt auch an Jesus zu glauben und lässt sich auch taufen. Super. Jemand, der mit der finsteren Welt in Verbindung steht, fängt an Jesus zu glauben und lässt sich taufen. Einfach prima. Ja, und hier taucht dieser Simon wieder auf. Im Vers 18, als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Simon war zum Glauben an Jesus gekommen, er hat sich vor Jesus geschlagen gegeben und hat gesagt, hat erkannt, Jesus ist größer als die Geister, die ich bisher kenne. Glauben und Taufe sind da. Wir erleben aber in dieser Geschichte, dass noch das ganze alte Denken dieses Mannes da war. Er kommt mit Geld in die Gemeinde und er will etwas kaufen. Er will eine Fähigkeit kaufen, nämlich die Fähigkeit, wem ich die Hände auflege, der kriegt den Heiligen Geist. Das bedeutet, er kann den Heiligen Geist dem geben, dem er will, oder auch jemandem nicht geben. Wir würden das heute sagen, er will die Lizenz am Heiligen Geist kaufen. Wir kennen das von anderen Stellen, also im Bildungswesen. Ja, jemand bietet Weiterbildungen an, verdient damit sein Geld und es gibt irgendwo ein super Unterrichtsmaterial, das darf der aber nicht verwenden. Er muss erst einen Lehrgang besuchen, dann muss der eine Lizenz bezahlen und dann darf er mit diesem Unterrichtsmaterial arbeiten und andere Leute unterrichten damit und damit auch Geld verdienen. Ja, so ungefähr ist die Vorstellung des Simon, also etwas, was wir aus der Geschäftswelt ganz normal kennen. Ja, wir bezahlen eine Lizenz und dürfen das dann nutzen. Diese Vorstellung, ich komme in die Gemeinde, ich bezahle Geld und habe dann entsprechend Macht und Einfluss, diese Vorstellung ist auch in der Kirchengeschichte aufgetaucht und hat man deshalb als Simonie bezeichnet. Simonie. Simonie heißt, ich bezahle Geld und habe in der Gemeinde dann ein Amt und mit dem Amt auch Einfluss und auch Macht. Und das hätte der Simon ja. Ja, mit der Gabe, ich kann den Heiligen Geist geben, wem ich will, habe ich Einfluss und Macht. Das ist die Vorstellung des Simon. Und die müssen wir uns jetzt mal noch ein bisschen anschauen. Was läuft da im Hinterkopf ab? Ja, also Simon bezahlt, hat damit die Rechte am Heiligen Geist. Und mit dieser Vorstellung geht ja auch einher, dass der Simon sagt, ich alleine. Der kommt ja nicht und sagt, wir sind 5 Leute, wir würden alle Geld bezahlen und wir 5 hätten dann die Lizenz. Sondern ich bezahle und ich will die Rechte auch, wie man es heute sagt, exklusiv haben. Was steckt dahinter? Ich bezahle und ich habe Einfluss in der Gemeinde. Gibt es das heute auch? Also es wird heute wahrscheinlich keiner hier in der Gemeinde kommen und sagen, ich bezahle eine Summe Geld und ich möchte dafür Gemeindeleiter werden. Wird uns vermutlich nicht begegnen. Und trotzdem, Geld ist ja auch eine Leistung. Die denke, ich bringe eine Leistung. Die rechne ich um, dafür kommt dann das und das rüber. Diese Denke kann uns sehr wohl begegnen. Ja, in der Gemeinde wird was gebaut, das kostet kräftig Geld. Jemand gibt eine beachtliche Summe dafür diese Aktion und rechnet dann und sagt, es muss aber an der Wand auch die Farbe ran, die ich mir vorstelle. Ja, ich habe kräftig Geld gegeben, aber es muss dann auch nach der Vorstellung gehen, die ich habe. Das Problem an solchen Sachen ist das Rechnen. Ich mache was und dann rechne ich um, dafür muss aber auch das und das rausspringen. Das steht dem Evangelium entgegen. Das Evangelium, Gott im Evangelium, rechnet nicht. Das könnte auch in anderer Weise passieren. Ja? So und so viele Jahre arbeite ich mit. 20 Jahre schon. 20 Jahre halte ich Kinderstunde. Und ich erwarte dafür, dass bestimmte Dinge so und so laufen. Ja, man zählt eine Leistung vor und rechnet die um und hat Erwartungen dafür. Es ist richtig, in der Gemeinde werden Dienste getan und die müssen auch Anerkennung finden, müssen auch Dank empfinden. Ja, das gehört dazu. Das Rechnen ist falsch. Simon bezahlt Geld und will dafür Einfluss in der Gemeinde. Und wenn die Apostel gesagt hätten, muss noch eine Kohle zulegen, dann klappt das, dann hätte er wahrscheinlich die Kohle auch noch zugelegt und noch einen Tausender draufgelegt. Und dann kommt die Gemeinde an, Geld regiert die Welt, also diesen Spruch, den wir aus dem säkularen Leben kennen und auch manchmal erleben, eine Wirklichkeit, die dann auch die Gemeinde eingeholt hat. Leistung bestimmt die Gemeinde. Und es gehören zu so einer Aktion auch immer zwei dazu. Der Simon, der kommt und sagt, ich bezahle und habe dir dafür bestimmte Schlüsselfunktionen. Und es gehören auch die Leute dazu, die es mitmachen, die es abnicken. Hier in der Geschichte sehen wir, Petrus schreitet energisch ein. Aber wenn man mal in die Gemeindepraxis reinschaut, kann man auch Folgendes beobachten. Es ist eben auch bequem, unmündig zu sein. Es gibt jemand, der macht's. Und ich kann mich hinsetzen und mich zurücklehnen. Hat auch was Bequemes an sich. Also das mahnt auch uns als Gemeinde. Ja, es gibt einen, der es macht. Das ist der eine, der hat sich zu kümmern. Und stellen wir uns mal eine Situation vor. Ja? Also diese Geschichte zeigt eben auch, als Gemeinde sind wir eben auch immer wieder dran, Dinge zu beurteilen, geistlich zu beurteilen. Ja, wir stellen uns mal folgende Situation vor, in der Brüderstunde. Es wird jemand gesucht, Nachwuchs in der Brüderstunde gesucht. Ja, wir merken, es muss mal Nachwuchs in die Gemeindeleitung rein. Wen nehmen wir da? Was sind unsere Kriterien, die wir anlegen? Da stellen wir uns vor, ja, da kennen wir einen jungen, dynamischen Mann. Der hat Ideen. Der kann gut reden. Der kann mal nach vorne gehen und was sagen. Der kann auch mal eine Hürde nehmen. Der hat das Geschick, Schwierigkeiten zu überwinden. Der hat viele Beziehungen. Ja, dann holen wir den in die Gemeindeleitung. Dann nehmen wir den mal. Ja gut, der hat nicht Geld bezahlt, ja, aber es ist so ein dynamischer Typ, den nehmen wir jetzt mal. Ja, und wir müssen uns an so einer Stelle Gedanken machen, was sind Kriterien für Dienste in der Gemeinde? Was sind Kriterien, die wir anlegen? Ja, das sind eben dann auch Situationen, da sind wir als Gemeinde gefragt, können wir gesund urteilen? Ja, wenn es um Älteste und Diakone geht, sind uns die Kriterien bekannt, die die Timotheusbriefe nennen unter Titusbrief. Können wir da weise urteilen und erkennen, wer in einen Dienst reingehört oder auch wer nicht? Also in dieser Situation ist Petrus hier, der Simon steht da mit seinem Geld und die Antwort des Petrus fällt sehr hart aus, die er dem Simon hier bringt. Er sagt zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Petrus spricht hier ein klares Nein. Er durchschaut das Problem. Die Gemeinde ist in Gefahr. Wenn man einen Dienst kaufen kann, wenn man ein Amt kaufen kann, dann geht es nicht mehr um Gott, sondern ums Geld. Ja, und die Antwort des Petrus im zweiten Teil vom Vers 20, ja, das Geschenk Gottes, Das, was Gott uns gibt, das kann man nicht kaufen. Ja, das ist die Botschaft dieses Textes. Du kannst Gott nicht kaufen. Der Simon kann die Lizenz am Heiligen Geist nicht kaufen. Und du kannst Gott nicht kaufen. Petrus sieht die tödliche Gefahr für die Gemeinde und er weist sie hier deutlich zurück. Hat das Geschenk Gottes, dass ich Vergebung meiner Sünden habe. Ja, und man könnte zu dieser Gabe Gottes noch vieles aufzählen, dass ich inneren Frieden habe. Die Gabe Gottes, letztlich auch das Wort Gottes, dass wir Gottes Wort haben, dass wir Gottes Geist haben. Das sind Werte, die kann man nicht kaufen. Und hier kommen wir auch ran, wo die eigentliche Schwäche bei Simon lag. Nämlich Glaube und Taufe, das war da, ja. Aber das war alles ganz weit oben an der Oberfläche geblieben. Das Denken dieses Mannes war nicht verändert worden. Also eine Geschichte zeigt auch, dass jemand getauft ist, super. Schön, wenn junge Leute ranwachsen und sagen, ich will mich taufen lassen. Schön, ja, aber manchmal, nicht aber, und manchmal gibt es da auch noch was zu richten, da ist der Gläubige nicht einfach fertig. Das ist nicht irgendwie so ein Ende, so ein Hafen, wo man reinfährt und nun ist man sicher. Also auch hier, der Petrus meckert eigentlich gar nicht an der Taufe des Simon rum. Das Denken ist falsch. Da muss noch was korrigiert werden, ja. Also der Glaube war, das war alles an der Oberfläche geblieben. Simon war vermutlich mit vielen Leuten mitgeschwommen, aber eine wirkliche Umkehr war nicht passiert. Und so schwimmt er noch in dieser Vorstellung, ich kann mir Gott mit Heiligen Geist kaufen. Ja, und sein Fehler, keine Aufrichtigkeit. Eine äußere Frömmigkeit, die nur an der Oberfläche geblieben war, aber nicht ins Innere, ins Herz reingewachsen war. Du bist nicht aufrichtig vor Gott. Der Glaube, der nicht in die Tiefe gewachsen war. Ja, und das ist so ein gefragtes Gut zu allen Zeiten. Ja, jemand, der in seinem Christsein, in seiner Beziehung zu Jesus Erfahrung hat. Jemand, der durch seine Beziehung zu Jesus korrigiert ist, nicht fehlerlos ist, aber Korrektur erlebt hat. Jemand, der sagen kann, das habe ich von Jesus gelernt. Das war eine Situation, da habe ich gemerkt, ich muss mich ändern. Ich muss meine Sünden bekennen. Das war das, was bei Simon fehlte. Und nun in Vers 22 merken wir, es ist eigentlich auch eine schöne Geschichte. Es ist so eine knüppelharte Geschichte. Dein Geld fahre mit dir ins Verderben. Man könnte sagen, dein Geld soll mit dir in die Hölle fahren. Eigentlich eine harte Geschichte und auch eine schöne Geschichte, eine chancenreiche Geschichte. Wisst ihr auch warum? Wir schauen uns Vers 22 an. Was sagt Petrus zu ihm? Sagt er, verschwinde aus der Gemeinde und du gehörst nicht hierher. Er sagt was anderes. Er sagt, tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben werde. Der Simon hat an dieser Stelle die Möglichkeit, umzudenken. Ja, der kann sagen, oh Mensch, ich habe mir hier was völlig Falsches vorgestellt, ich muss ja mal zurückrudern. Tu Buße, der hat die Möglichkeit umzukehren. Ja, und das kann uns passieren, wir sind mit unseren Vorstellungen unterwegs und mit dem Mund auch manchmal ein bisschen schnell voraus und da wird irgendwas gesagt, ja, und dann steht man an der Stelle, wo man merkt, oh, ich habe hier falsch gedacht. Ich habe Gott völlig falsch eingeschätzt. Ich habe mir die Situation völlig falsch vorgestellt. Also der Simon hat hier eine Möglichkeit. Er kann umkehren. Veränderung ist möglich. Ja, und das heißt auch für uns heute, ja, du glaubst an Jesus, du bist getauft. Und dann kommst du auf einmal an eine Situation ran, wo du auf einmal merkst, Mensch, Junge, mit meinem Christsein bin ich da jahrelang nur mitgelaufen? Ist da bei mir gar nichts in die Tiefe gewachsen? nur in einem christlichen Elternhaus mitgeschwommen? Ja, und da gibt es die Möglichkeit heute zu sagen, Herr, vergib mir, ich bin immer nur mitgelaufen. Und eigentlich ist mein Denken gar nicht verändert worden. Herr Jesus, hilf mir, in meinem geistlichen Leben Tiefgang zu gewinnen. Ja, das ist die Chance, die diese Geschichte uns offenlegt. Und nun kommen wir zum letzten Vers, der Vers 24. Ja. Simon sieht die Sache. Simon, und da heißt es, Simon antwortete und sprach, bittet ihr für mich den Herrn, damit nichts über mich komme von dem, was ihr gesagt habt. Da ist also ein Mann, und ich denke, der Simon war ein starker Mann, der hat Geld gehabt. Der hat gestaunt über die Wunder, die andere getan haben, und andere hatten vorher aber auch gestaunt über die Dinge, die er fabriziert hat. Das war ein starker und einflussreicher Mann. Und er steht jetzt an der Stelle, dass er sagen muss, Herr Jesus, vergib mir, ich habe hier völlig falsch gedacht. Man hat die Möglichkeit, das zu tun. Und dann sagt er, bittet ihr für mich. Da ist jemand, ein starker Mann, der hat in eine Schlüsselfunktion der Gemeinde rein gewollt und muss hier feststellen, ich kann gar nicht sagen, Herr Jesus, vergib mir, ich kriege das gar nicht hin. Ja, nun muss man sagen, er hatte Verbindungen zur finsteren Welt. Wer weiß, wie das in einer ganz besonderen Weise gehalten hat. Interessant ist aber, jemand, der Verbindung zur finsteren Welt hat und wo wir nicht wissen, wie gehen wir damit um, dem wird aber auch nur gesagt, du Puse. Ja, also ob da einer geklaut hat oder ob da einer Verbindung zum Okkultismus hat, macht offensichtlich da nicht immer Unterschied. Der eine muss Buße tun von seiner Sünde und der andere auch. Und da steht ein starker, einflussreicher Mann. Und er kann nicht sagen, Herr Jesus, vergib mir. Und er sagt er zu den Aposteln, bittet ihr für mich. Ja, so kann es uns Männern manchmal gehen. Wir sind top im Job, wir können was, wir sind Fachleute und wenn es an die geistlichen Dinge rangeht, können wir auch manchmal ganz unbeholfen sein. Und wir sehen hier eine Geschichte, da drängt jemand in ein Amt rein, was es eigentlich gar nicht gibt. Ein Amt so hoch, dass man Heiligen Geist geben kann, das gibt es gar nicht in der Bibel. Er drängt in ein Amt rein, in ein hohes Amt. Und kann geistlich eigentlich gar nichts. Und deshalb mahnt uns diese Geschichte immer wieder auch darauf zu achten, sind wir geistlich gesund? Sind wir Leute, die von Jesus zurechtgebracht sind, die in die richtige Spur gebracht sind, die einen reichen Erfahrungsschatz mit Jesus haben? Wir sehen in dieser Geschichte, du kannst Gott nicht kaufen. Ich wüsste gerne, wie das wirklich dann ausging mit dem Simon. Verrät uns der Lukas nicht. Ja, die Geschichte bleibt hier offen. Lukas hat ja nicht die Sicht, dass wir alles wissen müssen, aber er macht diese Geschichte und macht mit dieser Geschichte uns deutlich, du kannst Gott nicht kaufen. Gott teilt den Geist Gottes aus, so wie er es will. Und das kann auch anders laufen, als wir das manchmal uns vorstellen in unseren Denkmustern. Und ähnlich auch bei Diensten in der Gemeinde. Ja, da hat Gott seine eigenen Kriterien, die wir auch kennen sollten. Ja, und da teilt Gott auch manchmal selbst aus und teilt Aufgaben zu, so wie er es möchte, und da rutscht manchmal jemand in eine Aufgabe rein, wo man dann hinterher sagt, oh Mensch, das hätten wir dem gar nicht zugetraut. Schön, wir hätten gar nicht gedacht, dass er es so gut kann. Ja, Gott teilt Aufgaben zu, wie es ihm gefällt. Mit Geld oder Leistung kaufen, das ist nicht der Weg Gottes. Und so wird auch deutlich, Gott selber ist der Herr in seiner Gemeinde. Es ist Gottes Gemeinde, Gott selbst regiert. Und wenn das Geld regieren sollte, dann ist etwas falsch gelaufen. Dann ist es geboten, umzukehren. Ja, und auch eins wird deutlich, was einen unbezahlbaren Wert hat, nämlich Gott kennen, mit Gott einen großen Erfahrungsschatz haben. Erlebt zu haben, ich habe gesündigt und ich muss ja Buße tun, muss ja umkehren. Ja, das sind Werte, die sind mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Du kannst Gott nicht kaufen, ja, aber du kannst Gott kennenlernen. Ja, und wenn du heute bei so einer Geschichte merkst, Mensch, bei mir im Leben, da ist so viel falsches Denken da, so viel Oberflächlichkeit, vielleicht bin ich oft nur mitgeschwommen. Aber wenn du merkst, heute ist dran, umzudenken, heute hast du die Möglichkeit, umzudenken und zu sagen, Herr Jesus, ich möchte gern dich tiefer kennenlernen, mehr geistlichen Tiefgang haben, mehr geistlichen Durchblick haben, möchte gerne auch manche Denke zurücklassen, die eigentlich mit dir gar nicht zusammenpasst. Ja? Heute ist dazu die Gelegenheit. Ja? Ihr habt noch lange zugehört, besonders die Kinder. Vielen Dank euch.